Wir feiern heute den Dreieinen, Gott selbst. Und wir bezeichnen ihn mit diesem Wort Dreifaltigkeit, das eigentliche ursprüngliche Wort Dreieinigkeit, Trinitas, Triunitas, Drei und Eins. Wie geht das zusammen? Sind es nun drei oder ist es einer? Tatsächlich etwas, was wir selbst vielleicht schwer nur fassen, begreifen können und gleichzeitig auch etwas, was uns von außerhalb der Christenheit als Anfrage gestellt wird. Ja, wie glaubt ihr denn da an einen Gott, an drei Götter? Gerade vom Islam her hören wir in Diskussionen, sehr ernsthaft geführten Diskussionen oftmals, die Anfrage, ja, aber ihr glaubt doch an drei Götter. Und mir scheint, dass wir als Christen manches Mal ein wenig sprachlos dastehen und nicht recht antworten können. Was ist denn das nun? Und wir bleiben bei dem Paradox hängen, wir können es schlecht nur vermitteln und auch für uns selbst ist es irgendwie eine bleibende Unruhe. So manches Mal habe ich den Eindruck, wie ist denn das mit den Dreien und dem Einen? Beschrieben wird die Zahl 1, der Eine, mit dem einen Wesen Gottes. Und die Zahl 3 mit den drei Personen Gottes. Ein Wesen, das heißt, die drei können nicht unterschiedlich handeln, nicht unterschiedliches wollen, nicht unterschiedlich lieben. Es ist ein Wille, eine Liebe, ein Wesen, Gott. Aber irgendwie auch drei. Und um dem nachzuspüren, um es irgendwie zumindest anfänglich erfassen zu können, möchte ich ein wenig versuchen, Hilfestellungen zu geben. Zunächst ist es ja so, Gott, wie er ist, das können wir von uns aus gar nicht begreifen. Das muss er selbst uns einleuchten lassen. Wir können fragen nach Gott, wir können uns vielleicht auch denken, wie die griechischen Philosophen zum Beispiel das getan haben, und fragen, wie ist denn, wie müsste denn Gott sein? Aber um ihn wirklich zu finden, muss er auf uns zukommen, sich uns offenbaren, und wir müssen den Schritt des Glaubens auf ihn wie eine Antwort zugehen können. Und so ist Gott immer der, der eigentlich auch unbegreiflich ist. Wer kann sich schon Allmacht vorstellen? Wer kann sich Ewigkeit vorstellen? Wer kann sich nichts als Liebe vorstellen? Unbegreiflich ist er. Und doch kommt er auf uns zu, auf jeden Menschen, denn er hat jeden Menschen dazu geschaffen, ihn zu finden. Und so ist das, was wir die Heilsgeschichte nennen, die Spur Gottes, wie er in der Menschheit, ganz im Besonderen durch ein Volk, das er auserwählt hat, das auserwählte Volk Israel, sich selbst immer mehr offenbart hat. Gleichzeitig ist er anderen Völkern und Kulturen nicht fern, so sie ihn mit echtem, ernsthaftem Herzen suchen. Gleiches gilt übrigens für uns. Auch wir müssen ihn ernsthaft mit aufrichtigem Herzen suchen, um ihn wirklich zu finden. Und so war das Volk Israel ein ganz ein kleines Volk, umgeben von anderen kleineren und auch größeren Mächten und Völkern, eigentlich immer wieder in der Situation der Bedrängnis. Andere Völker, andere Mächte, Großmächte haben Israel eingenommen. Zur Zeit Jesu waren es gerade die Römer. Und dieses kleine Volk hat für sich seinen Glauben gefunden, von Gott her gezeigt. Anfangs haben sie gefunden, wir haben einen Gott, der mit uns ist, auch wenn andere uns bedrängen, der mit uns kämpft und streitet, der uns hilft, dass wir sein können. Der Gott der Heerscharen wurde er auch genannt, Gott Sebaoth, der, der für uns kämpft, mit uns solidarisch ist. Eine große Gotteserkenntnis. Gott kämpft mit uns, er hält zu uns. Aber dann ging es weiter in der Gotteserkenntnis, in dem Ahnen und Spüren, Begreifen, wie Gott ist. Das Volk Israel hat verstanden, dieser eine, der da mit uns ist, ihm verdanken wir unser Sein. Er hat uns geschaffen. Wir hören dann die beiden Schöpfungsberichte am Anfang des Buches Genesis, den ersten und den zweiten Bericht, wie das Volk beschreibt, er hat alles gemacht, aus dem Nichts und dann aus dem Chaos heraus alles geordnet. Und alles war gut, sagt er. Er hat es gemacht, er ist der Schöpfer. Und damit nicht nur der Schöpfer für das Volk Israel, sondern der Schöpfer von allem, des ganzen Universums. Im Psalm 8, glaube ich, steht dann eine sehr schöne, geradezu amüsante Beschreibung, wie Gott die Schöpfung schafft. Und wir müssen uns vorstellen, in umliegenden Kulturen war es teilweise üblich, die Sterne als Götter anzubeten. Und dann kommt dieses kleine Volk Israel und verehrt Gott, und so heißt es dort, der du mit deinen Fingern die Sterne ans Firmament gesetzt hast. Was für ein Bild der Allmacht Gottes in diesem damaligen kulturellen Umkreis, wo die Sterne als Götter verehrt worden sind. Und dieses winzige Volk sagt: Nein, unser Gott hat eure Sterne gemacht. Eine wagemutige Erkenntnis und ein wagemutiger Glaube. Gott, der alles gemacht hat. Und dann begreift dieses Volk Israel, gerade weil es immer wieder lieblos, abtrünnig wird, Gott nicht treu ist und seinen Geboten, letztlich dem Gebot der Liebe, nicht treu ist, begreift das Volk, dass Gott es nicht verlässt, dass Gott um sein Volk ringt, dass er es also liebt. Der Allmächtige liebt uns kleines Volk. Was für ein Staunen muss das gewesen sein. Und so ist die Bibel immer wieder voll von Bildern dieser Liebe Gottes. Ein Bild, das sich durch die ganze Bibel zieht, ist Gott, der wie ein Bräutigam seine Braut sucht und sie umringt, sie umwirbt, sie in die Wüste führt, sie ihre Liebe neu gewinnen will. Auch im letzten Buch wird Jesus selbst als der himmlische Bräutigam definiert, der um uns, seine Menschheit, ringt. Am Kreuz hat er gerungen um uns. Kein Spaß, keine romantische Vorstellung, sondern dramatischer Ernst. So ist es ihm um uns, Gott, der uns liebt. Und wenn Gott liebt, dann muss er doch schon immer lieben. Dann muss das zu seinem Wesen gehören. Dann muss er der sein, in dem die Liebe zu Hause ist. Und Liebe heißt immer, ich liebe dich. Das heißt ein Du zum Anderen. Ein Du zum Anderen, der eben ein Anderer auch ist. Es gibt philosophische Überlegungen und Strömungen auch in der neueren Zeit, wo gedacht wird, ja, wenn Gott lieben will, dann braucht er jemanden und er hätte deswegen die Schöpfung geschaffen, um er selbst sein zu können, um der Liebende sein zu können. Ein durchaus interessanter und schöner Gedanke, aber das Volk Israel und mit ihm wir haben noch tiefer erkannt. Nein, er ist von Ewigkeit her die Liebe. Liebe entsteht nicht erst durch die Schöpfung. Sie ist immer schon Ordnung des Seins, Ordnung Gottes selbst, unendliche Schönheit seiner Liebe. Eines Tages werden wir sie alle schauen und wir werden die Ewigkeit, das heißt ohne Ende, brauchen, um zu staunen, um uns zu freuen. Diese unglaubliche Schönheit der Liebe Gottes. Und diese Liebe, die keinen Ursprung hat, die immer schon war, bringt hervor, auch ohne Ursprung, immer schon, aber doch in einer Bewegung, die wir uns gar nicht vorstellen können, bringt diese Liebe Gottes den Sohn hervor, der aus Liebe entsteht, aus Liebe ist. Und der Vater, im Gegensatz zu uns Menschen, liebt nicht ein wenig, gibt nicht etwas Zeit, ein Geschenk, eine Zuwendung. Er gibt sich selbst, und zwar in göttlicher, das heißt vollkommener Weise. Der Sohn Jesus, der Sohn hat sein ganzes Sein von Gott, vom Vater, und er hat ihn ganz. Er ist ganz im Vater und der Vater in ihm. Im 15. Kapitel vor allem des Johannesevangeliums greift Jesus das immer wieder auf, um uns nahezubringen, wie er in Gott, dem Vater, ist und wie der Vater in ihm ist. Ein Kapitel davor beschreibt er, wie er wie der Vater ist. Lenkt er unseren Blick auf den Vater und darauf das hin, dass Jesus uns zum Vater führen will, zu dieser Gemeinschaft mit ihm, dieser Communio mit ihm. Das Wort Kommunikation heißt ja auch nichts anderes als Gemeinschaft durch Gespräch, durch Reden. Und so ist Jesus das Wort, die Zuwendung, die Kommunikation Gottes, der nicht nur in Gott spricht, sondern in dem einen göttlichen Willen zu uns dieses Wort sagt: Ich liebe dich. Für dich gebe ich alle Völker, alle Länder. So heißt es einmal im Buch Jesaja. Für dich gebe ich mein Leben. Und das hat er getan am Kreuz. Er hat sich ganz gegeben in göttlicher Vollkommenheit für uns. Damit das Geheimnis der innergöttlichen Liebe eines ist, in das wir hineingehören. Und dazu ist der Mensch geschaffen. Und in dieser Hinsicht gilt das Wort, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, weil er lieben kann und lieben soll und nur in der Liebe auflebt, wie Gott eben selbst. Auch wenn wir nicht Liebe sind, wir können durchaus anders sein als liebend. Gott kann nicht anders. Und so möchte ich zum Schluss noch die Ikone hier in der Mitte am Altar betrachten. Gaba, vielleicht kannst du mit der Kamera die Ikone in den Blick nehmen. Sie ist, stellt dar eine Betrachtung, die in der Christenheit eine Reflexion ist auf ein alttestamentliches Ereignis. Dort ist Abraham und Sarah, links und rechts, die eine Gottesbegegnung haben. Es kommt plötzlich der eine Herr auf sie zu. Und in dieser Beschreibung des Ereignisses wird manchmal gesprochen von dem einen, den Abraham mein Herr nennt, eine Gottesanrede also. Und dann sind es plötzlich drei und dann wieder einer. So hin und her schildert die Zahl 3 und 1. Und das wurde in der jungen Christenheit verstanden wie ein Vorausbild des dreieinen Gottes. Und so hat dann auch ein Mönch, Rubljow, ein russischer Mönch in einem Kloster, das den Titel die Dreifaltigkeit hatte, diese Ikone gemalt als Hauptikone, oder titelgebende Ikone dieses Klosters. Heute steht das Original in einem Museum in Moskau, wo man eben auch im Museum dort beten kann. Und es stellt dar eigentlich die drei, die am Tisch sitzen. Abraham und Sarah sind dabei und bewirten sie. Und dann aber auch diese drei, die Gott selbst sind. Die mittlere Figur, wohl Christus, in Rot und Weiß dargestellt, die Farben seines, von Blut und Wasser, das aus seiner Seite hervorgeht, das uns, das der Kirche das Leben spendet. Der Finger dieses Mittleren ist auf den Altar gedeutet, wo ein Kelch ist, in dem, wenn man genau hinschaut, auch ein Lamm im Kelch liegt, das Lamm Gottes. Die beiden anderen, Gott Vater und Gott Sohn, alle mit gleichem Gesicht, das heißt gleiches Wesen, gleiche Liebe, die uns zugewandt sind. Die drei um den Tisch, um den Altar. Und so steht diese Ikone heute vor unserem Altar und bringt zum Ausdruck, zu diesem Altar sind auch wir geladen. Der dreieine Gott der Liebe bleibt nicht in sich, sondern lädt uns, ja und lädt die ganze Schöpfung ein, bei ihm zu sein. Wir als Menschen dürfen antworten auf seine Liebe, auf seine Einladung. Mein Haus muss voll sein, sagt er, der Dreifaltige, Geheimnis der Liebe, der uns bergen will. Und so können wir einen Augenblick innehalten und vielleicht jeder die Antwort geben, die uns gerade eingegeben ist vom Geist, die wir geben können. Vielleicht, ja Herr, so würde ich auch gern zu deinem Altar, zu deinem Tisch kommen. Oder vielleicht auch anders und vielleicht entschiedener oder klarer, ja, ich komme auch zu dir. Vielleicht auch nur ein Wort des Dialogs, der Kommunikation, was wir ihn bitten, was wir ihn fragen wollen. Lassen wir uns einladen von dem Dreifaltigen, von dem Dreieinen in seine Einheit der Liebe. Amen.